Kann man nicht leicht beheben, über den Dorf rüber weg, rüber weg.
Einfach mal lupen.
So, da ist er. Und man muss sagen, wir haben, also alle Kinder schlafen jetzt fast. Also Felix seine, meine, Dennis seine auch eben ganz entspannt noch. Wir haben uns hier zu später Stunde getroffen und wir freuen uns total, dass das jetzt geklappt hat mit unserem Weltmeisterkapitän und ja, MVP. Das ist immer noch sehr präsent. Dennis Schröder, Dennis, danke dir, dass du dir hier die Zeit nimmst. Cool, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ne?
Sehr gerne. Es war ganz witzig, irgendwie eine paar Tage nach dem Finale hatte ich kurz mit dem Daniel Theiss geschrieben und der schrieb mir, dass er das immer noch nicht realisiert hat. So, jetzt sind wir ein paar Tage weiter oder jetzt sind wir schon eine Woche oder zwei Wochen weiter. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, auch sehr schwierig, muss ich sagen. Also natürlich kommen sehr viele Leute hier in Braunschweig zu mir und gratulieren mir, aber es ist immer noch nicht wirklich realisierbar. Also ich bin immer noch geschockt. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir das
geschockt
natürlich.
Von dir selbst.
Ja, von uns allen. Also ich meine, 8-0 zu gehen in so einem Turnier ist schon echt Wahnsinn. Ist krass, also wie wir gezockt haben. Ich habe mir auch alle Spiele nochmal angeguckt. Und das war schon echt wild.
Geil. Ja, aber bevor wir so richtig seriös werden, ne, muss ich nochmal auf eine Sache kommen. Digga, was ist das für ein Sixpack, ey? Habe ich gerade gesehen heute. Wie kann man zwei Wochen nach dem WM-Finale dann noch so fit sein, ey? Da hätte ich jetzt zwei Wochen durchgefeiert, da wäre nichts mit Sixpack,
ey. Ja, wie gesagt, also wir trainieren schon sehr viel. Also mein Bruder und ich haben mich schon mit jungen Jahren immer mitgenommen. Und also man fühlt sich immer besser, wenn man ein bisschen Fitness macht am Tag. Da haben wir auch keine Pause gemacht nach der WM. Ich glaube, ich habe zwei Tage Pause gemacht, wegen Travel und so. Und aber dann waren wir direkt wieder im Fitnessstudio.
Ja, nicht schlecht. Respekt, ja.
Ja. Felix, wann warst du das letzte Mal dort?
Kannst du mich fragen, aber ich kann dir keine genaue Antwort geben. Müsste ich in den Kalender schauen.
Alles klar. Okay.
Trotzdem, Dennis, sag mal so, was die, so die letzten Tage nach dem Finale, jetzt ist noch nicht ganz so lange her, was da so alles passiert ist, die ganze Feierei, wie seid ihr zurückgereist, was habt ihr vor Ort noch gemacht, so die Tage danach, was ging da so ab?
Ja, also wir sind erstmal, ich meine, nach dem Finale, wo wir gewonnen haben, hatten wir erstmal so eine Feier mit dem DBB, so im privaten Kreis. Mhm. Haben natürlich ein bisschen gefeiert, essen und sind alle zusammengekommen und haben das natürlich abgefeiert. Da haben wir es natürlich selber noch nicht geglaubt, wirklich, so wie jetzt heute auch noch. Aber ja, da haben wir erstmal, wie gesagt, gefeiert. Tag danach sind wir direkt nach Frankfurt geflogen. War auch 18 Stunden der Trip und ich hatte ja meine drei Kinder dabei und meine Frau. Zum Glück die Nannys noch. Das war natürlich hilfreich. Sind da angekommen und dann ging es ja direkt weiter mit dem Empfang. Und der Empfang, also wir hätten uns das niemals so gedacht, dass das wirklich so groß wird, weil das, ich meine, in der Vergangenheit war es schon ein bisschen mager, sage ich mal, im basketballerischen Bereich und wir hätten niemals also gedacht, dass das wirklich so ein Empfang wird und alle waren natürlich überrascht, aber auch froh, dass der Support da war, dass die Fans am Start waren und uns gefeiert haben. Ja, dann waren wir da für ein paar Stunden, ein bisschen Autogramme unterschrieben und dann von da aus sind wir 3,5 Stunden mit dem Bus nach Braunschweig geeiert. Auch mit Kiddies noch und ja, dann sind wir endlich angekommen. Meine Frau hat extrem Migräne und war angeschlagen.
Ja, verständlich.
Ja, aber dann, den Tag danach war es dann schon, was soll ich sagen, nicht ruhiger. Also ich glaube, letzten zwei Wochen waren nicht ruhig, aber ich meine, da konnten wir so ein bisschen Sachen auspacken. Die Familie sehe, meine Mom war ja nicht mit dabei. Mhm. Ja, die sind dann alle zu uns gekommen und ja, dann am 15. hatte ich ja schon Geburtstag und da hatte ich ja auch die Eintragung im Goldenen Buch für die Stadt Braunschweig. Und ja, natürlich der Empfang in Braunschweig beim Altstadtmarkt und das war nochmal das 3- oder 4- oder 5-fache von dem, was in Frankfurt war. Und das hat mir, wie gesagt, der Support, die ganzen Leute, die am Start waren, das war ja schon echt, also wirklich geisteskrank. Also dafür, deswegen gehe ich halt auch immer wieder zurück nach Braunschweig, weil Braunschweig einfach Heimat ist und alle, die in der Stadt sind, die schätzen das natürlich auch, dass sie jemanden haben, der in der NBA und deutsche Nationalmannschaft repräsentiert. Und ja, die haben natürlich an dem Tag sehr viel Liebe gezeigt.
Ja, wir müssen natürlich festhalten, also Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Braunschweig, das hat Felix in seiner Zeit nicht geschafft.
Nee, das ist richtig.
mit dem Abstieg.
Das ist richtig, knapp verpasst, den Eintrag.
Da warst du recht weit von entfernt.
Ja. Ja. Aber ich kann das bestätigen, was Dennis sagt. Also die Meinung über dich da in der Stadt in Braunschweig, das habe ich in dem Jahr schon mitbekommen. Da hatten oder haben schon halt eine sehr hohe Meinung von dir, auch schon deutlich vor dem WM-Titel. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass du da immer ein sehr positives Thema warst in der Stadt. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Und deswegen glaube ich schon, also schon krass, wenn ein Einzelner dann so gefeiert wird in einer Stadt. Ich glaube, das hast du auch nur once in a lifetime, ne?
Ja, ich glaube auch. Also, aber man muss auch schon ehrlich sagen, es waren immer, ob es positiv, negativ, also negativ war es auch sehr, sehr viel, auch in meiner, ich meine, die letzten 10 Jahre, die ich hatte, da war negativ, positiv, alles dabei, ja. Muss man auch schon ehrlich sein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also Negatives nehme ich natürlich als Motivation und das braucht man natürlich auch, hey, da braucht man. Aber ich glaube, wie gesagt, also nach dem WM-Titel, die in Braunschweig, die haben wirklich, wie gesagt, nur Positives zu sagen und haben natürlich auch supported.
Ja, total. Wollen wir mal kurz so die Zeit vor die WM gehen? Ist im Nachhinein ist immer leicht zu sagen, aber so vor der WM, was hast du dir persönlich gedacht, was ist drin mit der Mannschaft? War ja schon ambitioniert, ihr habt eine gute EM gespielt letztes Jahr, habt eine gute Vorbereitung gespielt. Was war so dein persönliches Ziel in dem Turnier?
Ich hatte so ein paar Konvos mit Freunden. Da hat mir jemand, Felix aus München, seine Stiefmutter ist krank geworden, wurde mit Krebs diagnostiziert. Und dann habe ich ihm geschrieben, weil er war auch so ein bisschen down. Ich habe ihm gesagt, ey, wir holen Gold für sie. So, weißt du, so das war von Anfang an mein Ziel. Hatte mit meiner Familie auch. Meine Familie war halt so, ey, ihr könnt es natürlich schaffen, aber es wird schwierig. Okay. Ja, aber natürlich wird es schwierig in so einem Turnier. Gold zu holen. Es wird jetzt nicht easy. Und dann die letzte Kombo, die wir hatten als Team, das war in Okinawa. Da hat der Coach, wir hatten so, ich glaube, 3- oder 4er Gruppen, da hat der Coach gefragt, so, was sind eure Ziele? Packt euch mal alle zusammen und schaut mal. Und das ganze Team, da waren wir uns auch einig, so alle haben gesagt, wir wollen Medaille gewinnen. Aber der Coach hat mich am Ende gefragt und sagt, ja, was willst du gewinnen? Das Einzige, was ich gesagt habe, ist Gold. Leute haben erstmal so ein bisschen geguckt und aber mit dem Team, wie ich schon gesagt habe, also das Team, wie wir spielen, wie wir als Team agieren, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft, wir bleiben halt immer in der Mitte. Es ist unglaublich und dieses Jahr, wie gesagt, das hat sich natürlich ausgezahlt und das war schon echt krass.
Das ist, glaube ich, grundsätzlich so alles, was so erfolgreiche Mannschaften ausmacht, ne, dass sie irgendwie immer als Team spielen. Also du hast natürlich immer einzelne Leute, die dann Spiele entscheiden, besondere Aktionen machen, aber am Ende habe ich mal das Gefühl, so Weltmeisterschaften oder richtig große Titel, egal ob im Basketball oder im Fußball, da hast du immer am Ende der Tage irgendwie ein funktionierendes Team.
So, ja, das ist einfach so. Du weißt das natürlich mit am besten. Also im Endeffekt, also ich bin nicht einer, der so rumschwätzt und sagt, ja, nee, Team als erstes und denke nicht so. Aber bei uns ist es, also ich meine, ohne ein Andy Obst, ohne ein Daniel Theiss, ohne Joe Vogtmann, Thiemann, die ganzen, die in der Kabine sind, hätten wir keine WM geholt. Und natürlich hat man die zwei besten Spieler, wie sie gesagt haben, Franz Wagner und mich, aber ohne das Team dahinter hätten wir WM, also Weltmeister, wären wir nicht geworden. Und das ist einfach ganz klar. Aber die Teamchemie, wie wir sie dieses Jahr hatten, die hatten wir halt noch nie. Und ich glaube, das hat es natürlich ausgemacht. USA auch. Also ich meine, von der Qualität her hätten sie 3-mal Weltmeisterschaft holen können, aber die waren halt einfach kein Team. Das hat man halt von Anfang an auch gesehen.
Ja, deswegen am Ende, ne, das ist ja das, was du sagst. Ich meine, am Ende, die USA haben 3 Spiele verloren in dem Turnier, was eigentlich, wenn du guckst, eigentlich ja nicht möglich ist.
Nicht möglich ist,
wenn du das halt als richtiges Team spielst, ne? Und das war ganz klar. Und das war auch, was Felix, glaube ich, meinte. Er war ja, glaube ich, selbst in der Halle letztes Jahr bei der Europameisterschaft, was sich da ja schon so ein bisschen angedeutet hat, wo man das ja schon gesehen hat, dass plötzlich spielt Basketball Deutschland, das kannte man nicht. in Viertelfinals, Halbfinals, jetzt sogar Finale. Das kannte man ja vorher nicht, ne? Vorher hatte man das Gefühl, okay, wir haben vor 10 Jahren, wir haben Nowitzki und dann gucken wir mal, wie viel, ob er einen guten Tag hat oder nicht, ne? Und das war halt jetzt total anders und ich glaube, das hat auch die Leute mitgenommen und weiß auch nicht, was ihr für ein Gefühl hattet. Ihr wart sehr weit weg von Deutschland jetzt, da weiß man immer nicht, was so rüberkommt oder was ankommt bei euch. Wir hatten das damals ähnlich in Brasilien bei der Weltmeisterschaft, aber man hat schon echt sehr, sehr viel gehört, gelesen, ungewöhnlich viel und das ist dann am Ende der Tage natürlich euer Verdienst. Du persönlich, hast ja gesagt, du persönlich, und das war glaube ich auch wichtig, um Weltmeister zu werden, hast selbst ein überragendes Turnier gespielt, da brauchen wir dir jetzt hier keinen Honig um den Mund, das weißt du selbst und das hast du ja auch schon ein paar Mal gehört, wahrscheinlich die letzten Tage. Was bedeutet für dich persönlich diese MVP-Auszeichnung? Weil du hast ja gesagt, es gab viel Positives, aber es gab vor allem auch aus Deutschland immer wieder auch mal Kritik. Was bedeutet dir das persönlich?
Also ich wusste, wenn, also MVP mal zur Seite getan oder gepackt. Mhm. Ich wusste, wenn ich in Deutschland keinen Titel hole, werde ich nicht so respektiert, wie es jetzt ist. Ich wusste das von Anfang an. Ich habe das meiner ganzen Familie erzählt, meiner Frau, meinen ganzen Freunden, weil im Endeffekt, also mit, ich weiß das ja auch beim Sport, die Leute messen dich halt mit dem Erfolg. Ist einfach so. Und
klar,
ich meine, Dirk Nowitzki ist ein Vierer, so andere Position als ich, aber ich wurde immer mit Dirk auf ein Level gepackt. Und ich meine, Dirk Nowitzki, ich meine, wir wissen ja alle, wie gut er war, den Basketball verändert für die ganz Großen, also Vierer und Fünfer, dass er die Großen jetzt werfen können von outside. Ich meine, das ist sein Verdienst gewesen. Und ich meine, MVP in den Finals plus, ich glaube, in der Saison und noch die Meisterschaft zu holen, darüber brauchen wir nicht sprechen, wie great er war, also wie gut er war. Und seine Legacy, wie gesagt, ist auch schwer zu erreichen. Aber ich wusste, für mich, für meinen Namen, wird es nur respektiert, wenn ich Gold hole. Und das hatte ich halt immer in meinem Kopf. Und ich habe dafür, wie gesagt, ich habe so viel negative Schlagzeilen, Leute, die auf meinen Nacken waren, die mir gesagt haben, hey, hör mal zu, das und das, er spielt nicht zusammen, er macht das und das nicht. Buschmann hat ja sich jetzt entschuldigt letztes Jahr. So viele Leute, die auf meinem Kopf waren. Und wie gesagt, ich habe mich halt immer nur darauf fokussiert, wie kann ich besser werden und wie kann ich als Team, dass wir das schaffen. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre, ich meine, Bronze zu holen und dann Gold, das hat halt auch ein Dirk Nowitzki oder ein, keine Ahnung, wer da alles noch in der Nationalmannschaft, weißt du, Legends sind, geschafft. Und wie schon gesagt, das war mir wichtig, dass ich wirklich Gold hole für Deutschland, dass halt Deutschland den Respekt natürlich uns und vor allem mir auch gibt.
Ja, total. Der
MVP, wie gesagt, ist jetzt nicht für mich, also es ist geil, aber ich meine, der WM-Titel nach Deutschland zu holen, das ist natürlich das, was ich wollte. Und WM-Titel ist, der MVP-Titel ist halt, ist cool, ist nice, aber wie gesagt, der Pokal, den habe ich auch hier. Das ist natürlich das Wichtige.
Ja, hol ich mal. Aber währenddessen auch. Sehr gut.
Ja,
pass gut drauf auf.
Ja.
Den kannst du schön mitnehmen in die USA, kannst du allen zeigen da.
Nee, kann ich nicht mitnehmen, leider nicht. Die wollen den wieder abholen. Die brauchen den, haben sie gesagt.
Ja, aber der ist dann weg. Ja. Müssen nach Toronto kommen. Selbst schuld. Aber das, was du eben beschrieben hast, ist ja total interessant. Glaubst du auch, dass dich dann auch nochmal dieses Amt als Kapitän von der Mannschaft zu einem besseren Spieler gemacht hat? Oder zumindest zu einem Spieler, der nicht nur sein eigenes Spiel in dem Sinne im Blick hat, selbst nur gut zu spielen, sondern der es verstanden hat. Es geht wirklich nur, wenn wir alle Topleistung bringen. Nur dann holen wir Gold und nicht nur, wenn nur ich Topleistung bringen, dann wird es am Ende nicht reichen, weil das ist ja das so ein bisschen, wo man am Ende gesehen hat, den Unterschied, ne? Bei der USA, da hast du dann irgendwie gesehen, alles sind am Ende der Tage Einzelaktionen von Spielern mit großer Qualität und dann kommen sie immer auf ihre Punkte, aber du hattest nicht das Gefühl, da denkt jetzt jemand daran, unbedingt Gold zu holen, dann hattest du das Gefühl, da denkt eher einer dran, heute 40 Punkte zu machen.
Ist das.
So, und das hatte man bei dir halt nicht. Das war halt unfassbar mannschaftsdienlich. Du hast in einigen Spielen, wir haben sie alle geschaut, in einigen Spielen hast du keine keine Ahnung, vielleicht nach 5 Minuten manchmal deinen ersten Wurf genommen, weil es einfach bis dahin nicht erzwungen war. Dann hast du halt den Pass gespielt, hast den Wurf nicht genommen, hast verteidigt und halt wie ein Kapitän halt. Hat dich dieses Amt einfach vielleicht auch nochmal besser gemacht mit der Verantwortung?
Natürlich ist viel Verantwortung, aber ich glaube schon mit jungen Jahren, wo ich auch bei der Nazio gespielt habe, ich glaube von den letzten 9 Jahren, der Spielstil ist eigentlich immer gleich. Ist immer gleich gewesen. Ich glaube aber, natürlich, wenn man Kinder bekommt, wenn man von dem Kapitän so eine Ehre, dass man die Kapitänsbinde, weißt du, oder Kapitän ist, dass man, ich meine, dann denkst du natürlich nicht nur an dich, du denkst natürlich an Deutschland, die zu repräsentieren, aber auch für dein Team und. So. Und natürlich wird man wird reifer auch in den Jahren, muss ich auch so sagen. Aber ich glaube, vom Spielstil ist das schon immer sehr ähnlich gewesen. Ich glaube nur, dass es manchmal Leute verärgert hat. Oder lass mich das so sagen, ich glaube, die Rollenverteilung war einfach nie richtig klar. Und ich glaube, Gordon Herbert, unser Coach, der hat einfach die Rollenverteilung, hat er wirklich so gesetzt, dass jeder auf einem Nenner ist. Und ich meine, wenn du ein Team hast und keiner sagt etwas und jeder denkt, okay, er muss jetzt 20 Punkte machen, so wird das halt nicht. So war es halt bei der USA, weißt du. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg dann auch.
Werbung.
Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile mit deiner Air-Up-Flasche versorgt bist und ob du da schon erste Erfahrungen gesammelt hast.
Beides ja, Felix. Beides ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich muss sagen, ich habe das ja ein bisschen dargelegt, ne, mein Problem, dass ich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zu wenig trinke über den Tag. Also so rund um den Sport würde ich sagen, okay, aber im Laufe des Tages, man spricht ja meist so von so um die 3 Liter, ne, was man so zu sich nimmt. Also da komme ich, wenn es gut läuft, auf die Hälfte. So. Und da habe ich jetzt natürlich große Hoffnung in Air abgesteckt, dass ich dadurch da meine Schwäche ein bisschen ausmerzen kann. Ja, und siehe da, Felix, erste Erfolge sind zu vermelden. Also ich habe jetzt einmal wirklich strikt geguckt, ne, und da war ich wirklich dann am Ende des Tages bei 2,5 Liter, also wirklich 1 Liter mehr als sonst.
Oh ja.
Das ist ja signifikant, kann man das ja fast.
Drastisch.
Drastisch, auch das. Der Effekt ist da. Und was natürlich absolut hilft, ja, kann man da von Geschmacksrichtung, ich glaube, man kann von Geschmacksrichtung sprechen, ne?
Muss man sogar.
Natürlich am ersten Tag direkt 3 verschiedene ausprobiert, weil man ist ja so in Probierlaune.
Ich bin echt gespannt gerade, welches ist deine Lieblings. Ich bin wirklich gespannt. Erzähl weiter.
Also,
ich lausche.
Also, wenn ich jetzt eine Liste, ich habe noch nicht alle, ne? Also, es gibt ja viele, ne? Alle habe ich noch nicht probiert, aber von denen, die ich bisher probiert habe, ist meine 1 auf jeden Fall Peach, also Pfirsich.
Ja.
Finde ich fantastico. Dann bin ich auch ein großer Freund immer von Zitrone, also Lemon, das geht immer. Und ist ja auch kein Geheimnis, ne, dass es ein bisschen Cola-affin wir sind, ne? Und auch da muss man sagen, es ist gut. Ist einfach gut.
Ja, Toni, du sprichst von Geschmacksrichtung. Ich als professioneller Air-Up-Nutzer schon sage dir, das nennt sich Pots.
Ja gut, dann ist das so. Also ich habe jetzt da schon mal so meine kleine Rangliste. Und noch viel wichtiger ist, dass ich es nutze, dass ich auch abends immer schön schaue, dass das noch einmal eine Runde dreht im Geschirrspüler, dass das auch morgens wieder bereit ist, ne, die Flasche. Also Felix, guter Tipp von dir.
Ja.
Natürlich, ich weiß, die Kunst besteht am Ende darin, das konstant und längerfristig zu machen, aber ich muss sagen, erste Erfolge sind zu erkennen.
Bei mir hält das ja schon ein paar Wochen, aber ich habe großes Drama, muss ich sagen.
Also erstmal muss ich vorher vielleicht nochmal sagen, ich bin jetzt, sage ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich das wirklich auf zu Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? Was ja auch super praktisch ist. Man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen, ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix.
Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Air-Up-Flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Air-Up, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orangeade, mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade.
Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben. Und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da sind sehr schöne Farben dabei.
Vielleicht noch ein paar Vorteile ganz knapp zusammengefasst. Also die ist natürlich auslaufsicher, ne? Ansonsten spülmaschinenfest, das habe ich ja schon angesprochen, gibt zwei Größen, 600 Milliliter und 1 Liter. Und die wird produziert in Österreich. So, kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. Gut.
Aber wenn das der David hört.
Das der David hört. Nein, also wirklich Empfehlung mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Shownotes und ja, lasst euch schmecken.
Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht's auch noch Spaß.
Werbung Ende.
Ja, ihr wart ja, also du hast Gordon Herbert angesprochen. Ich glaube, ihr wart zu wirklich auch 99% immer einer Meinung. Das 1% war dann mal an einem Viertel, wo du nicht Platz genommen hast. Ich meine, wir sind ja, wir sind alle Sportler, also deswegen kriegst du da keine Frage von mir, weil ich natürlich weiß, dass das mit Emotionen und alles, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man sich nicht versteht, sondern dass es einfach im Sport Situationen mit Emotionen gibt, die da, wo man auch mal aneinander gerät und danach sich wieder umarmt. Und darum geht's mir aber gar nicht. Mir geht's eher darum, um den Fakt, dass ihr bis zu dieser Situation erst mit Daniel und dann mit Gordon Herbert Scheiße gespielt habt und dass ihr ab dann die Slowenen vom Parkett gefegt habt. Darum geht's mir. Zeigt das auch so viel, sag ich mal, was in dieser Mannschaft ist, dass solche Sachen dann einfach halt auch relativ schnell unter Männern aus der Welt geräumt werden und ihr eher daraus eine Motivation zieht, als jetzt das Spiel einfach laufen zu lassen, weil das war ja sogar ein Spiel, was ihr hättet verlieren können. Ihr wart qualifiziert, aber nein, nach diesem Ding seid ihr unfassbar stark aus dieser Pause rausgekommen.
Ja, also erstmal, also ich bin ein Freund davon. Wie gesagt, ich bin keiner, der indirekt, weißt du, zu dritten Person geht und sagt, hör mal zu, sag mal ihm. Ich bin immer ein direkter Mensch. Wenn ich sehe, dass Daniel oder irgendwer anders keinen guten Job macht, dann gehe ich zu ihm und sag ihm mal zu, was du bringst gerade ist nicht gut genug. So, und ich will aber auch, andersherum will ich auch, dass die zu mir kommen und sagen, ey Dennis, was du hier gerade abziehst, das ist nichts, weißt du, so. Dass man halt einfach ehrlich ist und dass man jemanden in die Augen gucken kann und sagen kann, ey, du bringst halt nicht dein Spiel. Und Daniel ist natürlich in der Defensive ist er unser Anker gewesen. So, auch in der Offensive teilweise, weil er, also auf beiden Seiten natürlich sehr wichtig ist, aber in der Defensive ist er natürlich, also ist er unser Anker. Und da hat er halt einfach nicht gut gespielt am Anfang und er war nicht wach und ich meine, danach haben wir, wie gesagt, unsere Meinungsverschiedenheiten hatten wir und dann coachen wir nochmal mit seinem Brett und ja, aber dann haben wir gesagt in der Kabine, ey Jungs, unsere Egos packen wir alle zur Seite und wir versuchen natürlich das Große zu sehen und dann haben wir direkt, ich meine, Slowenien mit 30 zu schlagen, das ist nicht, macht man nicht einfach so, weißt du, so. Und
ja, ja, klar.
Ich meine, wir haben das in einer Halbzeit gemacht, das war ja Gleichstand, glaube ich, zur Halbzeit.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja. Ja. So ist das, ne? Dennis, das Spiel, was vielleicht auch den letzten Sportfan oder auch Nicht-Sportfan in Deutschland abgeholt hat, war sicher das gegen die USA, wo dann alle auch immer gesehen haben, da geht was. Wie besonders war dieses Spiel für dich, so als NBA-Spieler, der jetzt schon jahrelang drüben ist und das alles da auch vor Ort kennen, war das nochmal so ein besonderer Sieg auch für dich? Ich meine, auch gerade ja für Deutschland, USA zu schlagen, da hat man ja vor ein paar Jahren im Traum nicht dran gedacht und jetzt war es auf einmal realistisch. Warst du dir vorher auch sicher, dass es klappen kann?
Ja, wir haben ja gegen USA, ich glaube 2 Wochen vorher haben wir in Abu Dhabi gegen die gespielt und ich habe halt deren Ausstellung gesehen und ich habe gesagt, also deren Ausstellung ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da ist jetzt ein LeBron James.
Aus der Halle läuft
ja,
direkt.
Ein Jason Tatum, Curry und. So, da habe ich halt gesagt, ey, die kann man packen. So, natürlich sind das trotzdem noch All-Stars und gute Spieler. Aber nichtsdestotrotz, also, wir können die packen. Und dann haben wir in Abu Dhabi das erste Mal gegen die gespielt und waren 33 oder 34 Minuten von 40 Minuten waren wir überlegen. Auch mit 10, 15 Punkten immer geführt und dann hat aber Anthony Edwards, hat da mal ein bisschen aufgedreht und hat das Spiel dann für die gewonnen. Aber ich wusste, hätten wir das Spiel gewonnen in Abu Dhabi, dann hätten wir nicht so eine BM gehabt, wie wir es hatten. Und ich habe gesagt zu allen in der Kabine, ist es gut, dass wir das Spiel verloren haben, aber wenn wir die nochmal treffen, gewinnen wir das Spiel definitiv. Und ja, das war einfach die Message. Jeder wusste dann von da aus, ey, wir haben eine Chance, bei der WM, weil wir halt wirklich sehr, sehr close gegen USA, die Titelfavoriten, gespielt haben.
Und, absolut.
Und ja, das Spiel bei der beim Halbfinale dann, muss ich auch sagen, wo wir angefangen haben, ich habe halt gesehen, die Doppelmisch, die Trippelmisch schon teilweise und versuchen nicht, dass ich den Ball bekomme, wenn sie scoren. Und ich wusste halt, ich brauche meine Teammates. Und klar, immer wenn wir dann gute Verteidigung gespielt haben und dann in Transition waren, dann habe ich versucht, direkt Andy und Franz zu füttern. Und Franz war halt direkt von Anfang an aggressiv. Und das ist, warum wir das Spiel, glaube ich, gewonnen haben. Weil er alles also geöffnet hat für uns auf dem Spielfeld. Und ich konnte dann aggressiv sein, konnte meine Jungs finden. Und Andy mit seinen offenen Dreiern und auch die Pässe, ich glaube, er hatte 6 Vorlagen in dem Spiel. Und das war einfach ein komplettes Team-Effort. Daniel mit 21 Punkten und 8 Rebounds, glaube ich. Vogtmann auch sehr, sehr wichtiger Wurf im 4. Viertel. Von der linken Corner waren wir nur mit 4 vorne, glaube ich. Da haben sie einen One gemacht und er hat dann 3er geschmissen, waren wir plus 7. Ja, wie ich schon gesagt habe, Thielmann mit einem sehr krassen Rebound, den er dann Putback gemacht hat. Das war, wie gesagt, also einfach ein perfektes Spiel vom Team. Und ich glaube, wie gesagt, jeder hat dran geglaubt, jeder wusste, dass wir das machen können und wir haben halt von der ersten Sekunde an gezeigt, dass wir das bessere Team sind.
Und dann hat er Andy Obst den Halliburton noch ins Kino geschickt, ne? Das war das Highlight am Ende.
Ach du Kacke, ja, das war.
Ach du Kacke.
Also, Andy, muss ich sagen, ehrlich, ne, der vor 4, 5 Jahren hat der Typ hat also nur geworfen, er konnte nur werfen. Ja. Er konnte nicht aus dem Screen kommen und weiter dribbeln. Das ist kein Disrespect, aber das ist einfach die Realität. Und jetzt, dass er jetzt so, also ein kompletter Spieler ist, der kann Floater, der kann Vorlagen für die andere machen, LEU-Pässe, Dreier werfen und den Dreier da, das, also das ist sein bester Moment, glaube ich, in seiner Karriere und wird auch immer so bleiben. Ja. Hätten der den nicht getroffen, dann hätten wir wahrscheinlich das Spiel sogar verloren. Ja. Aber weil wir nur plus 1 waren, mit dem Dreier waren wir plus 4.
Ja, das war
ein sehr, 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 sehr wichtiger Dreier.
Ja, den haben wir alle gesehen. Den habe ich mir noch 20 Mal angeschaut danach, die Aktion. Das werde ich auch noch ein paar Mal machen. Ja, dann war es Finale, Dennis. Du hast ja auch mal deine Routinen vor dem Spiel an so einem Finaltag. Hast du es beibehalten oder hast du da irgendwas Besonderes gemacht?
Nee, auch. Also meine Routinen, die bleiben immer gleich. Ich konnte aber in der Nacht konnte ich nicht gut pennen. Ich habe so voll überlegt die ganze Zeit, habe gesagt, oh, ich habe immer nach dem Spiel schon überlegt. Es war nachts bei uns, aber ich habe schon gedacht, okay, ey, können wir das Spiel, ich habe das schon so in meinen Augen gehabt, okay, wie wir die Trophäe oben haben und einmal, wenn wir verlieren sollten, wie ich in der Ecke liege und heule, weißt du, so. Das war so ein bisschen crazy und konnte nicht pennen. Meine Frau hat dann halt gepennt, der Kleine, der war direkt bei uns in der Mitte und war die ganze Zeit so am sich bewegen und war ganz crazy, wirklich. Und das Finale war ja am 10.9., das ist ja von meiner Mom der Geburtstag. Und ich habe gesagt, ich kann das Spiel nicht verlieren. Ich glaube, ich habe um 4 Uhr morgens meinen Jungs geschrieben. Ich habe gesagt, meine Mom hat Geburtstag, weißt du, wir können das Spiel nicht verlieren. Also wir müssen gewinnen. So, das ist, es gibt keine andere Option. So, und ja, dann habe ich halt von den Jungs bekommen, also supported, die natürlich, ey Jungs, wir packen das und. Ja, dann aufgestanden, Routine war natürlich gleich, Shootaround und die ganzen anderen Sachen, die ich mache immer. Und ja, dann waren wir ready fürs Spiel.
Ja, das hat man gesehen, da war er auf jeden Fall bereit. Du hast gesagt, du hattest die Vorstellung, den Pokal in die Luft zu heben. Du hast es am Ende auch in der Realität gemacht. Beschreib mal den Moment.
Der verrückt, also.
War das dann wie im Traum oder noch besser?
Ja, aber ich glaube, das war, also, ich meine, ich denke, ich träume noch. Das ist ja das Verrückte. Ich denke immer noch jetzt heute, dass ich träume, weißt du, deswegen, das alles, was ich jetzt, also, dass ich das so erleben kann. Ich meine, die Trophäe ist einfach hier, so, weißt du, und auch, dass ich in der NBA seit 10 Jahren bin und so, das ist so, das ist nicht, wie ich aufgewachsen bin, das hätte nie, also wirklich keiner gedacht aus Braunschweig, dass ich das wechsle, also in die NBA schaffe, dass ich jetzt Weltmeister bin, letztes Jahr Bronze und da den Moment zu haben mit meinen Teammates, das war natürlich nach meinen Kindern, die geboren sind, das Beste in meinem Leben, so, also das war
ja klar.
Also wirklich.
Ja, wer hätte gedacht, dass Deutschland jemals Basketball-Weltmeister wird? Also es hat ja, also man war ja da schon mit allem froh, mit K.O.-Runden, mit Viertelfinale, was auch immer, weil es war immer klar, dass drei, vier Mannschaften immer besser sein müssen als Deutschland. So, das war eigentlich irgendwie immer klar, ne? So im Bewusstsein, und deswegen ist das ja eigentlich so eine coole Geschichte. Aber ich finde auch immer trotzdem so ein kleines bisschen mit Ankündigungen. Also ich finde, bei der EM hat man schon ein Gefühl bekommen. Klar sind dann natürlich, ist Kanada nicht dabei, ist USA nicht dabei und so weiter. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja darum, wie Deutschland besser geworden ist plötzlich über die Jahre, ne? Und das war da ja total schon zu sehen und zu spüren und auch irgendwie dann doch so ein kleiner Hype auch in Deutschland damals ausgelöst und jetzt natürlich nochmal mehr. Und das ist einfach cool zu sehen. Also auch wir ja, Felix und ich als Basketballfans, die ja eigentlich doch dann irgendwie zu 90%, wenn dann NBA schauen und weniger in Europa. Und jetzt auch nicht bei, das gebe ich ehrlich zu, aber jetzt nicht bei jedem Spieler von eurem Kader genau wussten, okay, der eine spielt dann da bei Bayern, der andere spielt dann da in Europa. Aber man identifiziert sich da mit so einer Mannschaft, ne? Irgendwie, wie sie spielen. Und was halt auch besonders rübergekommen ist, dass ihr jetzt gerade die in der NBA spielen, wie die beiden Wagners, Daniel, du, dass ihr nicht das Gefühl vermittelt irgendwie, guck mal, jetzt kommen die aus Europa, so, das ist ja irgendwie, wir spielen in der NBA, weißt du, so, das hat man nie das Gefühl gehabt, sondern da holt man alle irgendwie mit ins Boot, weil anders geht's als Team Deutschland nicht, anders gewinnst du halt einfach nichts, ne?
Ja, das ist schon wahr, aber ich glaube, das haben wir über die letzten Jahre, haben wir das natürlich auch so integriert, etabliert, dass wir so einfach als Team agieren. Also es ist egal, wie viel jemand verdient. Ich meine, Franz Wagner, ich hoffe, alles wird gut, aber der wird nächstes Jahr auch 150 Millionen, 200 Millionen unterschreiben, weißt du, weil er einfach heftig ist mit 22, weißt du, so, das ist so, aber er ist einfach unten geblieben. Alle in der Kabine wissen ganz genau, okay, ey, ich habe so und so viel Geld, aber jeder weiß halt, ey, wir sind Ende des Tages sind wir Brüder, weißt du, wir sind alles nur Menschen, so, natürlich ist es geil, dass man,
ja, genau, zu Toni, so macht man das,
gutes Geld verdient, so, aber das ist halt krass.
Aber Dennis, sag mir einmal kurz, du hast Franz gerade angesprochen, ich habe letztes Mal die These aufgestellt, der wird auf jeden Fall All-Star in seiner Karriere, kannst du mich da unterstützen?
Ja, also, wenn er es nicht schon nächstes Jahr wird, also ich glaube, wenn er oder wenn sie so spielen, wie sie es gemacht haben, Ende der Saison mit Orlando und die halt wirklich an den Playoffs kratzen, dann kann er das auf jeden Fall schaffen. Also da habe ich keine Zweifel. Aber natürlich musst du, Basketball ist ein Teamding, da müssen die natürlich auch Spiele gewinnen. Ja. Glaube, aber er hat natürlich das Potenzial.
Ja, total. Ja, NBA geht im Oktober los. Freust du dich schon jetzt über deine neue Waffe im Trash-Talk mit dem BM-Titel?
Also, ja, es war ja keiner von Toronto jetzt am Start bei der WM. Aber es ist natürlich auch mal, ist auch gut, dass der Respekt einfach den Leute dir dann zeigen. Also LeBron hat direkt angerufen, AD, und die haben halt alle aus der NBA haben natürlich Respekt gezeigt, und so sollte das auch sein. Also ich glaube, für alle, die haben halt gesagt, ja, Andy Obst, ich weiß, wer Andy Obst ist, aber ja, nach dem Spiel weißt du natürlich dann, wer Andy Obst ist, und
Fruit.
Im Endeffekt muss man halt jeden respektieren, weißt du, der in der Nationalmannschaft spielt bei Deutschland, und ich freue mich natürlich rüber zu gehen, aber es ist natürlich ein komplett neue Saison und neues Team auch, und im Endeffekt mit der Weltmeisterschaft kann ich da jetzt auch nicht viel punkten. Ich muss mich natürlich auf die Saison konzentrieren und genauso weitermachen, weil ich habe natürlich auch noch Ziele als Spieler, und die will ich natürlich weiter verfolgen.
Ja. Du gehst ja jetzt zu den Raptors nach Toronto. Wie ist jetzt dein Fahrplan, bis die Saison losgeht? Wann gehst du rüber? Musst du Umzug organisieren? Wie sieht das aus?
Genau, ich habe ein Haus, haben wir schon. Die Sachen, die wir aus Houston, weil ich hatte im Storage in Houston, hatte ich alle meine Sachen drin. Die haben wir jetzt rübergeschickt nach Kanada, also nach Toronto. Und die sind jetzt aber am Zoll. Ich habe jetzt, eigentlich hätte ich nur unterschreiben können, die haben aber jetzt irgendwie einen Weg gefunden, wie ich über DocuSign die Sachen freigeben kann, und jetzt packen sie die alle ins Haus. Das heißt,
Die das Transition heißt, die haben es gar nicht bis nach L.A. geschafft, die Sachen?
Nee, weil es war...
Übersprungen.
Ja, das heißt übersprungen, weil ich habe ja auch, in L.A. habe ich ja gekauft auch. Aha. Und da habe ich, vermiete ich ja auch mein Haus. Und das halt auch mit Möbel, weißt du. Und wo ich in Boston war, haben wir Möbel gekauft und die haben wir dann, wo wir getradet worden sind, nach Houston gebracht. Und die waren dann die ganze Zeit in Houston, wollten wir auch nicht anfassen. Und jetzt aber, weil wir wissen, wir gehen nach Kanada, haben wir sie rüberfliegen lassen.
Also klar, wir kennen ja alle irgendwie so ein bisschen, haben auch hier im Podcast ja mit Dirk zum Beispiel schon mal besprochen. Er war ja auch ein Typ, der irgendwie dieses brauchte, diese Gewohnheit, dieses ewig in Dallas und dann nachher natürlich Frau und Kinder und so weiter. Und dieses, ich glaube, dieses ständige getradet werden, das wäre, glaube ich, nicht sein Weg gewesen, wo er sich mit wohlgefühlt hätte. Jetzt mal bei dir Hand aufs Herz. Ich meine, du hast ja auch vorhin davon gesprochen, Frau, Kinder. Hat es vor allem eine Top-Saison in Los Angeles. Also manchmal ist es ja dann so, wo du dir denkst, okay, cool, neu anfangen, weil hier hat es nicht funktioniert. Aber das war ja bei dir nicht so. Also ihr seid bis in die Conference Finals gekommen, was ihr euch, weiß ich nicht, ihr euch selbst vielleicht, aber was euch während der Saison gar nicht so viele zugetraut hätten, glaube ich, mit der Bilanz am Ende. Da gab es ja schon Auf und Abs während der Saison. Und vor allem hast du eine super Saison gespielt, eine super Rolle. Man hatte das Gefühl, dass du da richtig Spaß hast, auch in dem Zusammenspiel mit LeBron und so weiter. Wärst du am Ende der Tage einfach auch gern geblieben? War das einfach du hast eben auch gesagt, ein Haus gekauft dort, war das einfach auch irgendwie nach vielen Wechseln ja auch schon ein Ort und eine Mannschaft, wo du einfach auch gesagt hättest, boah, hier ist eigentlich schon geil?
Ich mag einfach keine Miete bezahlen, das ist das Erste. Weil Miete bezahlen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also okay, und
das ist der Hauptgrund.
Wer die Zahlen und die Summen kennt von Miete in LA, da würdest du natürlich einfach so viel Geld in den Sand setzen. Das ist erstmal die erste Sache, warum ich gekauft habe in LA. Aber natürlich mit LeBron James, AD, mit allen, mit denen ich gespielt habe, zu spielen, das ist eine Riesenehre. Du kannst so viel lernen und habe ich auch gelernt. Aber für mich ist es wichtig gewesen, und das habe ich auch vor der LA-Saison gesagt, dass ich auf jeden Fall ein Team mal brauche, so wie ich das in Atlanta hatte, wo ich halt wirklich, so wie bei der Nationalmannschaft, wo ich halt wirklich nicht der Anführer bin, aber derjenige, der die Set-Plays callt oder der, also einfach der Spielmacher, weißt du, der halt wirklich die Leute in Szene setzt. Und das war mir so wichtig, weil ich halt noch ein paar Sachen zu proben habe in der Liga. Und ich hoffe, dass, so wie es jetzt ist mit dem Coach auch, freue ich mich, dass das auch so kommen wird. Und freue mich natürlich auf die Saison, weil, ja, wie gesagt, ich fühle mich sehr gut. Auch das Team ist sehr, sehr talentiert, sehr viele, die auch den Spielstil haben wie ich, auch in der Verteidigung und in der Offensive auch. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auch sehr viel erreichen können, wenn wir als Team zusammenkommen.
Ja, es wird interessant auf jeden Fall, wird interessant zu beobachten. Wir werden auf jeden Fall wieder dabei sein. Du hast ganz kurz gerade LeBron schon angesprochen. Man hat ja immer, das eine Bild ist ja immer so ein bisschen von außen, das andere ist, wenn man mit ihm zusammenspielt. Deswegen ist es natürlich interessant von dir zu hören. Ist das dann auch so jemand, der, wir haben über Team USA gesprochen, jetzt bei der WM, wir haben über euch gesprochen. Er ist ja natürlich jemand, der raussticht, gar keine Frage. Also mit dem, was er immer noch macht, mit dem, was er geleistet hat schon. Wie kann man sich ihn im Täglichen vorstellen? Ist das schon jemand so, der auch irgendwie so ein bisschen sein Ding macht und irgendwie so ein bisschen über den Dingen schwebt? Oder kann man ihn sich auch irgendwie total auch als Superstar, aber irgendwie doch auch Teamplayer, der einfach nach wie vor die Sachen gewinnen will und auch genau weiß, er braucht mittlerweile auch, weil er ja auch, glaube ich, einfach auch schon ein fortgeschrittenes Alter hat, wo er auch mal ein paar Pausen braucht. Er braucht mittlerweile auch das ganze Team, um erfolgreich zu sein. Wie ist das? Wie hast du das wahrgenommen?
Also die Frage musst du auch zurückstellen. Cristiano, das hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Aber
ja, beantworte ich dir gleich.
LeBron James ist seit 20 Jahren der beste Spieler auf der Welt. Seit 20 Jahren hat er so viel Druck. Also nur 20 Jahre in der NBA, aber davor hatte er auch schon 3-4 Jahre so viel Druck gehabt, wo die Leute gesagt haben, ey, er ist der nächste Michael Jordan und. Und dann mit ihm zu spielen, ich glaube sein 18. und sein 20. Jahr in der Liga, und ihn so zu sehen, wie er ist als Mensch, also das ist verrückt. Also das ist eine Kunst, dass du wirklich so relaxed sein kannst, natürlich im Training hart bist und hart trainierst. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der im individuellen Workout so hart trainiert, wie er es tut. Also ich war geschockt, wo ich reingekommen bin. Und ich bin eigentlich immer der Erste, der in der Halle ist. Und ich komme eine Stunde, eineinhalb Stunden vorm Training.
Was der Zweite?
Der war der Zweite. Und ich denke mir schon, ich höre die Bälle und ich denke mir so, hä? Jemand ist schon auf dem Feld. Und ich sehe ihn ohne Shirt und er ist da, also sein, wie schnell er diese ganzen Übungen macht, das ist also wirklich, also inspirierend, aber auch also verrückt zu sehen mit seinem Alter, 38. Und er bleibt halt einfach immer am Ball, wie viel er Behandlung und Treatment macht, die Icebags am Morgen, Mittag, dann nochmal Nachmittag, Abend, das ist unglaublich. Also das, also so viel, wie ich von ihm gelernt habe in 2 Jahren, das ist schon ja Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, also wie cool er auch ist als Typ, spielen Karten, sind immer, wenn wir Away Games sind und wir, keine Ahnung, nach Golden State geflogen sind, dann sind wir alle zusammen im Zimmer, spielen Karten, sind alle zusammen und wie gesagt, also ich weiß nicht, wie es ist, also aber er ist 20 Jahre der beste Spieler auf dieser Welt und dass er so relaxed ist, ist schon also sehr, 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 sehr krass und so cool ist vor allen Dingen.
Ja.
Das habe ich so noch nie gesehen.
Ja, vor allem ist es ja auch irgendwie ist es ja immer gut und das habe ich auch immer allen gesagt bei Cristiano, ne? Du hast natürlich irgendwie so als Fan oder auch hast du ein Bild von außen und Cristiano ist ja auch jemand, der natürlich auch speziell ist, der polarisiert, der irgendwie auch nach außen natürlich ein gewisses Bild abgibt oder abgeben will. Und ich habe aber immer allen gesagt, bitte vergesst nicht, was der dafür macht. Also am Ende natürlich fährt er mit seinen drei Lamborghinis da und zeigt das und dann noch einen gekauft und zeigt seine Garage. Ist ja alles schön und gut, kann man machen, muss man nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wie ist der da hingekommen, dass der sich diese 10 Lamborghinis da hinstellen kann? Und das ist, glaube ich, das, was die vereint, was du auch gerade bei LeBron beschrieben hast, dieses trainingsbesessen zu sein, dieses immer der Beste sein zu wollen, für sich selbst auch sein zu müssen, aber nicht dann einfach nur zu sagen, ich will das sein, sondern auch sein Leben quasi danach zu richten. Dieses Trainieren, dieses immer, ja, der war nicht zufrieden, wenn es im Spiel 4-0 stand und er erst 2 Tore gemacht hat. War der völlig unzufrieden, weil der sein 3., sein 4., sein 5. Tor machen wollte. So. Und diese Besessenheit, glaube ich, das ist das, was dann die Jungs auch dahin bringt, wo sie sind. Das ist einfach so.
Yeah, ist ja, krass.
Das ist eine ganz klare, ja, Parallele auch dann zu LeBron, wie du das beschreibst. Das ist ja auch das, was keiner sieht, ne? Du siehst dann, wie er mit 38 noch die Spiele macht und fragst dich wie. Und dann ist es natürlich interessant zu hören, ja, weil das kommt ihm nicht zugeflogen, sondern investiert er. Ne?
Auch bei dir, bei mir. Leute denken, ja, wir schießen mal Tore oder wir. Es ist nicht easy. Leute sagen, ja, du packst doch nur einen Ball in den Korb. So, ja, aber alles andere, was mit sich kommt, ja, das ist nicht für jeden. Und es können auch nicht viele, weißt du. Und deswegen Leistungssport so zu betreiben.
Ja, vor allem für so lange Zeit, ne? Vor allem für so lange Zeit, ja. So konstant lange auf einem hohen Niveau zu bleiben. Mal eine gute Saison, vielleicht auch mal 2.
Richtig.
Das können viele, richtig. Aber dann mal so 15 Jahre, das ist
nicht normal. Geschichte, ja, ne? Das ist nicht normal.
Hat man wohl gerade Lamborghini gesagt? Hast du deinen Ferrari noch? Ja, ne? Okay, das wollte ich nur noch mal sicherstellen, dass wir das hier auch noch mal gehört noch. Haben.
Gut. Ja, habe ich noch. Ja, natürlich. Ja, habe ich mir auch mehr als verdient.
Ja.
Dennis, du hast da auch so einen goldenen irgendwas. Jetzt sei einmal ehrlich, da wo du von der Polizei angehalten wurdest. Was dachten, dass du
geklaut?
War das mit dem? Oder war das ein anderes Auto?
Das war ein anderes Auto. Guck mal, das Goldene, das war auch so krass. Das war in Atlanta, ne? Ich war in Atlanta und hab also... Mein Autotyp, der hat so einen Laden gehabt, wo er so Folie so foliert hat. Und der hat mir gesagt, ey, ich habe eine geile Farbe für dich und so. Und da habe ich gesagt, okay, krass. Dann hat er mir dieses Gold gezeigt. Und wo ich das gemacht habe. Und ich war ja in Atlanta und Atlanta ist ja einfach komplett anders als Deutschland. Also ich meine, die Leute zeigen und das ist auch in Ordnung. Da habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt 2 Jahre, 3 Jahre da. Mache ich mal Gold. In Deutschland, ich habe Bild-Zeitung gesehen, ich habe überall in Deutschland habe ich dieses goldene Auto gesehen und ja, wie gesagt, Leute haben mich da deswegen gejudged und das fand ich halt nicht so cool. aber das in L.A.
Also halt der einzigste Auto in Deutschland, was so aussah, ne?
Naja,
da gibt es kein zweites, glaube ich,
in Deutschland. Ich hatte es aber nicht in Deutschland, erstens. Und Aubameyang hatte ein goldenes Auto und der hatte das in Deutschland. Und da weiß ich nicht, ob Leute was gesagt haben, aber der hatte das auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ein goldenes Auto.
Jetzt seit 2 Wochen kannst du das auch in Deutschland machen.
Ja, ich glaube auch.
Jetzt kannst du jetzt ist der Zeitpunkt da. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt.
Den habe ich aber leider nicht mehr. Aber jetzt natürlich, ich bin 30 und wie gesagt, habe 3 Kinder und denke natürlich auch anders. Natürlich sind Schwarz-Gold immer noch meine geilsten Farben und meine Lieblingsfarben, aber so ein Auto in Komplettgold würde ich nicht nochmal machen.
Sehr gut. Ist jetzt halt auch eher ein Cadillac als ein Lamborghini oder Ferrari oder so. Jetzt kein zu wenig
Kindern,
Platz.
Ja, mit 3 Kindern muss man sich überlegen, ja. was man sich holt, ne?
Werbung.
Ja, Toni, es gibt Probleme, die haben Menschen wie du, die habe ich nicht. Nur teilweise vielleicht, aber wir sind ja ehrlich, ne? Wollen wir hier Tacheles reden. Es gibt ja schon einen gewissen Teil an Geld, was du besitzt. Dass du dir hart erarbeitet hast natürlich, das wollen wir hier festhalten, ja, verdient. Aber wie hast du denn da den Überblick noch überhaupt? Das stelle ich mir immer schwierig vor.
Ja, ganz so einfach ist das nicht, ne? Also ich will jetzt hier nicht meckern, ne? Also da ergeben sich schon auch Vorteile daraus.
Mhm.
Aber natürlich, um so einen gesamten Überblick zu behalten, ist das natürlich manchmal nicht so einfach, ne? Und vor allem, was bei mir persönlich ein großes Problem ist, dass ich viele Sachen, so viele kleinere Sachen, kleinere Verträge, ne, mit was auch immer, ob das da Streaming-Anbieter sind, ob das da...
Da gibt's ja einige mittlerweile, die man nutzen muss, ne?
Ja, kann, muss und die vielleicht auch noch weiter laufen und die man aber gar nicht mehr nutzt. Also allgemein ist das so das Hauptding, wo ich sagen würde, da habe ich eine kleine Schwäche, da gebe ich auf jeden Fall mehr Geld aus, als ich müsste oder als ich dafür nutze im Gegenzug. Das ist richtig. Aber Felix, du fragst mich doch nicht komplett ohne Hintergedanken.
Natürlich, ich habe gehofft, dass du so ein bisschen solche Probleme hast, weil ich würde gerne einen Tipp geben, wie vielen anderen aber auch. Dann geht es nicht nur um diese Leute wie du, ne, mit den obere 5000 in der Welt, sondern natürlich auch für jeden anderen. Der Finanzguru, die Finanzguru-App. Damit erhältst du und auch alle anderen, Toni, einen perfekten Überblick über deine Finanzen. Damit kannst du all deine Konten verbinden. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Musst du jetzt auch nicht kundtun.
Danke.
Aber egal, ob Girokonto, ne, Kreditkarte, Depot oder auch die Kryptobörse. Alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Also da kannst du wirklich dann mal nachlesen, wofür du überall zahlst,
ja,
wo du überall Verträge abgeschlossen hast, was du schon gar nicht mehr weißt.
Ja, das wäre mal interessant.
Ja, es ist aber trotzdem so, mit Finanzguru Plus, Toni, bekommst du und ihr nur für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Ja, da weiß ich nicht, ob dir das so gut tun würde, ob da jetzt noch... Jedenfalls ist es so, einmal Konto verbunden, zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertipp rechtssicher über die App gekündigt werden. Also auch da, Toni, ne, wenn du sagst, das ist jetzt wirklich überflüssig, da nochmal für 7,99 sich diesen Sender zu gönnen, wo du eh nicht mehr einschaltest, dann kannst du da ganz schnell das Ding auch kündigen.
Mhm.
Und du weißt ja auch, was Finanzguru Plus noch so für Vorteile hat, oder?
Ich hörte davon, Felix, ich hörte davon. Jedenfalls stehen dir damit noch großartige Features zur Verfügung, darunter detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Du behältst die Kontrolle über dein verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. Ne? Ist ja alles auch mal wichtig, ne? Dass man da, dass das gut handelt, ne? Nicht, dass man da irgendwann mal so Mitte des Monats schon dasteht und sagt, boah, das habe ich jetzt aber schlecht geplant. Jetzt ist noch ein ganzer halber Monat.
Ja.
So, von daher, da hilft Finanzguru Plus auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Und du erhältst intelligente Budgetvorschläge, das ist gut, die dir eine klare Übersicht über Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Shopping und Tanken bieten. Felix, auf jeden Fall würde ich mal sagen, für Finanzguru Plus, diese 2,99 Euro im Monat, das ist auf jeden Fall nichts, wo man dann irgendwann in nächster Zeit sagt, boah, hätte ich das mal gekündigt oder nicht gemacht.
Also, Punkt 1, Finanzguru App downloaden, dann Konto verknüpfen, auf dem Homescreen, auf dein Profil, oben rechts ist das natürlich, klicken und Gutscheincode eingeben. Denn wir haben natürlich einen Code, Toni. Luppen groß geschrieben. Damit kann Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos genutzt werden. Ne? Normal sind es nur 7 Tage kostenfrei, also auch da ein kleines Bonbon natürlich. Das gilt nur für Neukunden und Neukundinnen. Und dann würde ich sagen, Toni, Maschi kündigen, Finanzguru. Jetzt für dich auch.
So. Ist eh sein Spitzname.
Werbung Ende.
So ist das wohl. Ja, dann ist das. Eine Frage noch von uns Richtung Basketball. Du weißt vielleicht, dass wir so ein bisschen das mit den Mavericks halten. Das heißt,
ein bisschen ist gut.
Ja. Kannst du uns Hoffnung geben, dass wir dich auch nochmal sehen? In Blau und Weiß?
In Dallas?
Mhm.
Ah. Ja komm, Schröder, Doncic, Irving, das, ja, gut, das hätte schon was.
Ja, aber wird schwer mit den Set Plays, die durchgängig zu machen.
Die letzten 5 Jahre, muss ich sagen, die letzten 5 Jahre habe ich mit denen habe ich angefangen. Russell Westbrook, Paul George, mein zweites Jahr, Chris Paul, Shea von OKC, dann drittes Jahr, LeBron James, Anthony Davis, viertes Jahr, Jaylen Brown, Jason Tatum. Und dann wieder 5. Jahr, LeBron, AD, Austin Reeves, D'Lo. So, ja. Jetzt nach 5 Jahren, mit wie viel Hall of Famer ich gespielt habe. Wenn ich es mir wünschen könnte und also selbst ermöglichen könnte, würde ich lieber Toronto entscheiden und nicht zu irgendeinem Team gehen, wo es 2, 3, 4, 5 vielleicht.
Wen müssen wir abgeben dafür? Das ist ja die Frage. Wen müssen wir abgeben? Das machen wir. Ne? Marc auch anrufen später. Marc.
Oh, ja, also wie schon gesagt. Also.
Ja, da muss doch Dirk muss doch auch mal anklopfen. Also ja,
ich habe schon.
Ich sag mal so, außer Luca sind alle verkäuflich. Ja.
Luca ist echt also Top 5 Spieler der Welt. Also das, wie gesagt, der ist echt krass. Was er auch in der Liga macht immer. Und das ist also, ich verstehe es nicht. Also die Nummern, die er in einem Spiel macht, das machen manche nicht in 3, 4 Spielen. Der hat letztes Jahr ein Spiel gehabt mit 60 Punkten, glaube ich, 20 Rebounds oder 10, ja 20 Rebounds und keine Ahnung, wie viel ist das. Also das ist ja nicht normal.
Das war ein Triple-Double mit 60 Punkten, glaube ich.
Und ja. Der Typ ist 24. Ja, also... Ja.
Aber es war mit Verlängerung und hat er dann noch in der regulären Spielzeit das Ding noch extra in den Ring geworfen, um den Rebound reinzuwerfen zum Ausgleich.
Aber das musst du natürlich auch können. Ne?
Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir geben die Hoffnung nicht auf, Dennis. Wer weiß, du hast ja noch einige gute Jahre. Wer weiß, was passiert. Das weiß man ja in der NBA sowieso nicht.
Ja,
ne?
Man sagt niemals. Ne? Also in der NBA kann das ganz schnell gehen. Im Endeffekt ist es ein Business und wenn die denken, das ist der richtige Business-Move, dann landest du da natürlich auch.
Ja, definitiv. Okay, wir werden mit Mark Cuban dann nächstes Jahr nochmal in die Verhandlung treten. Dennis, wir haben dich ja hier angekündigt und wir haben noch 2 Fragen von Hörern von uns, die das interessiert und dann können wir auch alle ins Bett gehen. Okay. So, hi Dennis. Und da ist so die Frage, wie du nach einem Spiel runterkommst. Also bei mir ist das ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also ich bin da immer noch ewig wach, was mir manchmal zugute kommt, weil ich dann noch NBA-Spiele gucken kann nachts. Aber wie machst du es nach dem Spiel, wenn du quasi, ja, irgendwie Adrenalin ja noch da ist und so? Wie bringst du dich da runter, um schlafen zu können?
Boah, also nach dem Spiel ist es für mich auch sehr schwierig. Vor allem, wenn du halt ein richtig so Overtime-Spiel hattest und du dann am Ende gewonnen hast, so dann klar. Willst es natürlich abends noch genießen und isst natürlich mit deiner Familie, die Kinder sind schlafen, aber deine Frau lebt ja auch noch mit ein paar Freunden zusammen, die da sind und am Start sind und das versucht man dann zu genießen. Natürlich macht man seinen Recovery Plan, also meine Behandlung noch zu Hause dann mit Stretching und Flaschen, also Massage. Und dann, wie gesagt, versucht man den Abend ein bisschen ausklingen zu lassen und ein bisschen runterzukommen und zu chillen mit seiner Familie.
Wie ist es bei Back-to-Back? Ja, genau, das würde mich auch interessieren. Also wenn ihr nächsten Tag wieder spielt.
Ja, das ist also, wir haben am ersten Spieltag haben wir dann Shootaround. Das ist ja um 10 Uhr morgens. Da haben wir so ein bisschen... werfen und wir reden über das gegnerische Team und dann spielen wir und dann den Tag danach beim zweiten Spiel haben wir kein Shootaround. Das heißt, du kannst dann länger schlafen und wir treffen uns dann, weiß ich nicht, 3 Stunden vorm Spiel erst. Das heißt, du kannst trotzdem dann länger wach bleiben, weil du so oder so nicht schlafen kannst wegen Adrenalin und so. Und dann geht man schlafen um 2, 3, 4 Uhr morgens und steht auf um 11 oder 10. 12 und dann hat man halt dann da seine Routine. Man isst, ich gehe dann immer spazieren, noch mit meiner Familie, mache dann wahrscheinlich noch einen kurzen Nap und dann fahre ich halt zur Halle.
Naja, es ist interessant, weil, also das gibt's im Fußball Gott sei Dank noch nicht. Back to back. Also, weiß ich nicht,
back to back,
das noch überlegen würde. Naja, gut. Und dann haben wir noch eine Frage, ist auch nochmal von dem Dennis, weiß nicht, ob es der gleiche ist. Ob es in deiner Jugend Spieler gab, die so quasi deine Vorbilder waren? Hast du irgendjemandem nachgeeifert, kopiert, irgendwas mit reingebracht oder hattest du andere Idole?
Also in Deutschland oder in Amerika?
Nee, allgemein, ob du Vorbilder hattest, einfach in deiner Jugend. Wie wolltest du werden?
Ja, gab's viele. Also es gab sehr, sehr viele. Natürlich habe ich mit einem zusammengespielt, Chris Paul, den habe ich auch wirklich sehr viel beobachtet, auch wo ich noch in Deutschland gespielt habe, so war ich 16, 17, 18, da habe ich viel Chris Paul geschaut, bin immer nachts wach geblieben und habe mir die Spiele angeguckt und er war einer, Tony Parker war einer, Mike Conley und Kemba Walker, da waren immer so die kleinen Point Guards, die natürlich Welle gemacht haben in der NBA und ja, das waren so meine Lieblingsspieler.
Okay, da ist das verständlich. Gute Namen, gute Spieler dabei.
Ja.
Dennis, vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Das hat uns gefreut, dass das geklappt hat. Ich meine, haben auch nicht alle Tage hier den MVP einer Basketball-WM am Start. Deswegen sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Dennis, dass du dabei warst. Und natürlich alles Gute in Toronto, ne?
Danke dir, vielen Dank.
Klar, wir werden das beobachten. Danke, Dennis.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.